In der Predigt geht es um verschiedene Stufen des Glaubens, die Maria erlebt hat, gerade in Bezug auf diese Weihnachtsgeschichte. Und das soll uns eine Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, wo wir da eigentlich stehen und wo wir vielleicht den nächsten Schritt vor uns haben und wie der aussehen könnte. In der Predigt an Weihnachten, wer von euch da war, hat es gehört, da ging es um Jesus als das Licht der Welt. Also, dass Jesus das Licht der Welt ist, das in die Finsternis kommt, in die Finsternis der Welt, aber auch in die Finsternis meines eigenen Lebens. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und die ging es an Weihnachten selbst. Wir feiern, dass Gott seinen Sohn schenkte, um uns aus der Dunkelheit zu befreien. Und das war, glaube ich, eine recht herausfordernde Predigt, gerade auch für Menschen, die vielleicht gar nichts mit Jesus so wirklich zu tun haben, sondern nur aus Tradition in den Gottesdienst gehen. Heute soll es aber um dieses Wie gehen. Wie nehme ich dieses Geschenk, das Gott uns macht, eigentlich an? Und zwar nicht nur als Nicht-Christ, sondern auch gerade als Christ. Wie gehe ich damit eigentlich um? Wie gehe ich mit der Botschaft und wie gehe ich mit den Geschehnissen um Weihnachten um? Freudig, ohne Erwartung, vielleicht eher gestresst. Ich denke, für viele Menschen ist das sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig dabei ist, dass der Glaube, um den es uns geht, nicht immer als Christen einfach da ist wie so ein Stein, der unveränderlich da steht, sondern der bewegt sich. Und es geht nicht nur steil aufwärts immer, sondern es gibt ein Auf und Ab. Auch das gibt es. Und das hat sehr viel mit Weihnachten und der Weihnachtsbotschaft zu tun. Und dazu möchte ich euch jetzt lesen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 26 bis 38. Ich lese aus der Neuen Luther Übersetzung. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war mit einem Mann namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Was für ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, von der man sagte, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ein klassischer Text der Weihnachtsgeschichte, man kennt ihn eigentlich. Und häufig verbindet man ihn eben mit der Geburt von Jesus, mit der Geburt einer bedeutsamen Person. In der Bibel gibt es das an mehreren anderen Stellen auch, dass eine besondere Person geboren wird und die Geburt wird angekündigt. Das gibt es im Alten Testament an einigen Stellen. Und das ist sehr spannend, sich anzusehen. Da gibt es so eine Art Formel, die immer wieder auftaucht, an der man dann erkennt: Ah, Achtung, hier wird jemand Wichtiges geboren. Das ist ein wichtiger Hinweis. Das Spannende ist, die Geschichte, die ich gerade gelesen habe, ist in diesem Sinne nicht die Ankündigung von der Geburt einer wichtigen Person, sondern etwas ganz anderes. Und zwar ist diese Geschichte eigentlich eine Sendung, eine Sendungsbeauftragung von Maria. Das möchte ich kurz erklären. In der Bibel werden immer wieder Menschen berufen und zu einem besonderen Dienst ausgesandt. Das sind zum Beispiel Propheten oder Könige, die besonders beauftragt werden, oder zum Beispiel bei Josua, also der das Volk geführt hat ins Heilige Land, der wurde besonders beauftragt. Und dazu gehörten immer verschiedene Dinge. Unter anderem ganz wichtig dieser Satz: Der Herr ist mit dir. Das war nicht einfach nur eine Aussage, wie man das vielleicht sich gegenseitig zusagt: Der Herr sei mit dir oder so, sondern das war was ganz Spezielles, was ganz Besonderes. Damit wurde deutlich werden: Du wirst einen Auftrag haben und der Herr ist an deiner Seite in diesem Auftrag. Aber das ist etwas Besonderes. Wir haben hier also eigentlich eine Geschichte vor uns. Da gibt es noch mehrere andere Merkmale. Das wird jetzt zu lange dauern, die alle aufzuführen. Aber es gibt viele Dinge, an denen wir erkennen können, dass es hier eigentlich natürlich eine wichtige Geburt ist, aber eigentlich wird hier Maria beauftragt. Die bekommt einen ganz besonderen Auftrag und eine ganz besondere Ermutigung und Unterstützung von Gott, der ihr dazu stehen möchte. Maria ist herausgefordert und muss Schritte des Glaubens gehen. Und Maria war schon damals ein gläubiges Mädel gewesen. Das heißt auch, dass sie fromm war, also dass sie an Gott geglaubt hat. Sie war jetzt nicht ungläubig gewesen. Und trotzdem wird sie von Gott herausgefordert, einige Schritte im Glauben zu gehen. Und das ist wichtig, denn Marias Glaube war nicht blind. Was war denn die erste Reaktion, als sie dem Engel begegnet? Also sie erschrak natürlich, das ist immer so, wenn Menschen dem Heiligen begegnen oder Gott begegnen oder Engeln begegnen, die Folge ist immer ein Erschrecken. Bei den Hirten auf dem Feld auch. Das liegt nicht daran, weil es einfach so imposant aussieht nur, sondern weil in dieser Begegnung mit Gottes Licht und seiner Herrlichkeit unser Schatten umso deutlicher wird. Deswegen schrecken die Menschen zurück vor dem, was sie dort sehen. Aber das ist nicht das Einzige. Auf die Begegnung mit dem Engel sagt sie nicht, Hurra, endlich sehe ich selber mal einen. Ich habe mir ja schon lange überlegt, wie die aussehen. Und jetzt darf ich es endlich selber sehen. Das sagt sie gar nicht, oder? Überhaupt nicht. Vielmehr fragt sie, was bedeutet dieser Gruß, den du da hast? Da merken wir, sie merkt, da steckt mehr dahinter als nur ein der Herr sei mit dir. Sie merkt, das gehört eigentlich dazu, wenn jemand einen Auftrag bekommt. Das gehört eigentlich dazu, wenn jemand herausgerufen wird. Und dann denkt sich Maria, und warum ich? Das war ein junges Mädel, die war vermutlich ein bisschen höchstens Teenageralter, vielleicht ein bisschen älter, aber mehr auch nicht. Aus einer unbedeutenden Familie, hatte nichts Besonderes vorzuweisen und gehabt. Und auf einmal begegnet ihr der Engel des Herrn und sagt, du, mit dir hat Gott Großes vor. Und die sagt sich, was soll das bedeuten? Sie jubelt nicht, sondern sie ist erstmal skeptisch. Das griechische Wort, was hier steht, als sie sich fragt, das würde man auch benutzen, wenn man zum Beispiel eine Buchprüfung machen würde. Und man prüft die Bücher, ob alles korrekt aufgeschrieben wurde und verbucht wurde. Also jetzt, wo sie sich fragt, was hat das zu bedeuten, das bedeutet nicht nur, dass sie da sitzt und sich überlegt, naja, wie kann man das verstehen, sondern sie ist skeptisch. Sie sagt sich, was soll das? Wie soll ich denn damit umgehen? Sie ist vom Kopf her sehr, sehr vorsichtig und überlegt sich, was das zu bedeuten hat. Der Engel bereitet sie auf eine besondere Situation vor, die kommt. Und das ist wichtig, dass es ein Engel ist, der ihr begegnet. Gott hätte ja zum Beispiel auch einfach einen Traum schicken können oder eine Vision oder was auch immer, irgendwas anderes machen können, dass sie wüsste, oh, hier passiert was Wichtiges, da kommt jetzt irgendwie ein Kind und das ist Jesus und so. Es ist so wichtig, dass Gott Gabriel losschickt, um das Ganze auszurichten. Er schickt keinen Traum. Und das werden wir gleich sehen, warum es mehr braucht bei ihr als das. Der Weg des Glaubens bei Maria, des Glaubens in der Weihnachtsgeschichte, ist daher keine Geschichte des Triumphes, sondern erstmal der skeptischen Prüfung. Was passiert hier gerade eigentlich? Was geht hier vor? Habe ich wirklich einen Engel gesehen oder bilde ich mir das nur ein? Und warum gerade ich? Und da sehen wir, es gibt verschiedene Arten des Zweifelns. Es gibt einen Zweifel, der ablehnend und wegstoßend ist und sagt, das kann ich überhaupt nicht glauben, ich muss irgendwie unter Alkoholeinfluss stehen oder was auch immer. Es gibt aber auch einen Zweifel, der trotz allem Glauben, der ja vorher da war, da ist und sich denkt, und trotzdem weiß ich nicht, was das soll. Was passiert hier? Worum geht es? Diesen Unterschied, den hat der Autor Tim Keller mal ganz toll mit folgenden Worten beschrieben. Er schrieb dort in einem Buch, es gibt Menschen wie Maria, die offen für die Wahrheit sind. So offen, dass sie bereit sind, die Herrschaft in ihrem Leben abzugeben, wenn jemand ihnen nachweist, dass die Wahrheit anders ist, als sie gedacht hatten. Und es gibt Menschen wie Zachäus, die Zweifel als Mittel benutzen, um die Herrschaft über ihr Leben zu behalten und ja nichts Neues denken zu müssen. Zacharias. In welchen der beiden Kategorien würde denn ihr Zweifel fallen? Wird gesagt, es gibt zwei Zweifler in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Der erste ist Zacharias, also quasi aus der Verwandtschaft von Jesus. der Vater von Johannes dem Täufer. Da hört man auch, dass der gezweifelt hat. Der konnte das nämlich auch nicht glauben. Dem wurde das auch angekündigt. Und der hat gedacht, nee, wirklich, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und diese Art von Zweifel war eine, die Gott quasi straft, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sag mal, doch auch korrigiert. Und zwar Zacharias kann nicht sprechen, solange bis das Kind geboren wird. Das ist ein Zweifel, dem begegnet Gott anders. Marias Zweifel begegnet Gott hier wohlwollender. Also er sagt dazu gar nichts. Auch der Engel kommentiert das an der Stelle nicht, sondern lässt es so stehen. Das bedeutet aber, Zweifel ist nicht immer gut oder schlecht. Zweifel ist nicht immer ganz eindeutig gut oder schlecht. Es gibt auch einen Zweifel, der gehört vielleicht einfach auch dazu, einfach ein normaler Mensch zu sein. Wir sind keine Roboter. Wir können auch nicht programmiert werden, darauf zu vertrauen oder keine Furcht zu haben oder keine Sorgen zu haben. Nicht jede Art von Zweifel ist zerstörend und kaputtmachend. Es gibt auch einen Zweifel, der vielleicht für uns Menschen auch dazugehört. Also der erste Schritt ihres Glaubens war eigentlich ein ungläubiges Staunen und nicht ein jubelndes Hurra-Rufen. Anfang der 90er Jahre gab es einen ganz bekannten, oder gibt es heute auch noch bekannten, Zauberkünstler. David Copperfield hieß er. David Copperfield wurde berühmt dadurch, dass er eine ganz besondere Show hatte, in der er eine Sache gemacht hat, die durch die Welt ging. Seitdem ist er bekannt als der Mann, der die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen. Und zwar war das ein großartig gemachter Trick gewesen. Eine große Bühnenshow, da waren ganz viele Menschen auf einer Bühne, auf einer Seebühne gewesen. Und dann hat er quasi in dieser Show die Freiheitsstatue, die man gesehen hatte dort, von der Bühne aus, verschwinden lassen. Das war natürlich ein Trick, der hat sie nicht wirklich verschwinden lassen, aber es war ein sehr, sehr ausgetüftelter Trick gewesen. Und zwar mit einer drehenden Bühne hat er das hinbekommen und durch mehrere Spiegelsachen und so. Also sehr, sehr ausgefeilt und sehr interessant. Spannend war die Reaktion der Leute. Als der Vorhang aufgeht, kann man im YouTube noch angucken heute, geht auf, vollkommen ungläubiges Staunen. Die sitzen da und können es überhaupt wieder, also sprachloses, ungläubiges Staunen. Sagen, das kann doch nicht passiert sein, das geht ja gar nicht. Und vielleicht habt ihr so einen Moment schon mal gehabt, wo irgendwas passiert ist und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ihr vielleicht zum Beispiel mal Artisten gesehen habt, die da irgendwelche Sachen an Trapezen machen und man denkt sich so, das geht doch gar nicht, das kann ein Mensch doch gar nicht schaffen. Oder immer wieder geht mir das so, wenn ich Dinge sehe, die so außergewöhnlich sind, dass man erstmal ungläubig staunt. Das ist so diese erste Reaktion, diese Frage, wie geht das denn? Wichtig ist, im Glauben gibt es auch immer wieder diese Phasen eines ungläubigen Staunens. Eines Staunens wie vor diesem Trick mit David Copperfield. Dieses Staunen ist etwas, was eigentlich unseren Glauben begleiten sollte. Wie unvorstellbar ist es zu glauben, dass Gott sich gerade für mich interessiert. Für mich, in all den Millionen Jahren, in all der ganzen Zeit, warum ich? Wie unvorstellbar ist es zu glauben, dass Gott gerade mir vergeben will. Dass er sich hier auf die Erde begibt, um sich für seine Feinde zu opfern. Wie unvorstellbar ist das eigentlich? Wie verrückt? Ich möchte euch erzählen, warum das wichtig ist. Für meinen Glauben ist so ein Staunen deswegen wichtig, weil in dem Moment, wo mir das verloren geht, oder da, wo ich mich daran gewöhne, wo Gnade eine Selbstverständlichkeit geworden ist, man lebt halt so und sagt, ja, ich predige dann darüber, man beschäftigt sich mit dem Ganzen so in seinem Leben, man ist vielleicht von klein auf daran gewöhnt, man kennt die Botschaft. Wenn man sich daran so gewöhnt, verliert man irgendwann das Staunen und dann verliert man irgendwann die Sache selbst. Die Gnade, über die ich mich nicht mehr wundere, die Gnade, vor der ich nicht mehr staunend stehe, das Geschenk an Weihnachten, vor dem ich nicht mehr mit offenem Mund dastehe, ist eins, an das habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Das ist normal geworden, aber das hat damit auch seine Zähne verloren, seinen Biss verloren. Das ist aber nicht nur der einzige Schritt. Ungläubiges Staunen ist ein Schritt, aber nicht der einzige. Der zweite ist ein schlichtes Annehmen. Das lesen wir in Lukas 1, 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Da habe ich mir überlegt, Enthusiasmus klingt anders, oder? Wenn jemand begeistert ist auf das, was Gott vorhat, das klingt doch eigentlich anders. Hier ist es eher, dass ich daran erinnert wurde, an das, was Jesus im Garten Gethsemane gesagt hat. Er gesagt hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist eher ein, okay Gott, ich bin dabei, aber ich weiß auch nicht, wohin das Ganze geht. Es ist keine übermäßige Freudenreaktion, die sie dort hat. Sie weiß, was es bedeutet, schwanger zu sein. Und dann werden die Leute auch fragen, aha, okay, die ist doch noch gar nicht verheiratet. Aha, war sie ihrem Verlobten untreu oder waren die vielleicht schon miteinander im Bett gewesen, bevor sie verheiratet waren? Sie wusste, dass das, was kommen würde, keine leichte Zeit sein wird. Sie weiß, was vielleicht der nächste Schritt ist, aber sie sieht den übernächsten noch nicht. Ich möchte euch kurz erzählen von etwas, was ich einmal gesehen hatte. Eine Show, die ich gesehen hatte, die fand ich ganz spannend. Und da ist etwas Wichtiges passiert. Es war eine Fernsehshow gewesen und da ging es darum, dass Erfinder oder junge Firmengründer Investoren gesucht haben. Also Menschen, die ihnen mit Rat und vor allem Geld zur Seite stehen, um die Firma groß zu machen. Und das ist, das ist ein reines Medienspektakel und so, aber da passierte etwas Spannendes einmal, das hatte ich irgendwie da gesehen gehabt, und zwar kam ein Mann da, der hatte eine Firmenidee gehabt, die war risikobehaftet. Das war nicht klar, ob das gut geht oder nicht. Aber der Typ war ein taffer Kerl und der hat sich da gut präsentiert und so weiter. Und da gab es einige, die gesagt haben, nee, ist zu gefährlich, da investiere ich nicht rein. Aber einer hat gesagt, weißt du was, eigentlich, ich investiere rein, aber ich investiere eigentlich nicht in die Firma, sondern in dich. Ich glaube, dass du was auf die Beine stellen wirst. Und deswegen mache ich das. Natürlich für einen Anteil am Kuchen, ist ja klar. Aber ich mache das, aber eigentlich nicht, weil ich an deine Idee glaube, die hat vielleicht Schwächen oder Gefahren, aber ich glaube an dich. Das ist ganz schön Vertrauen, was man da irgendwie dabei hat. Dieser zweite Schritt, den Maria geht, ist so eine Art Vertrauen. Sagt Gott, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich habe noch keine Ahnung, wie sich das entwickelt, was da erzählt werden wird, wie das für mich ausgeht. Aber ich vertraue dir mal. Ich vertraue dir, dass das was wird. Wie dieser Investor, so ist Maria hier auch. Sie investiert ihren Glauben, sie investiert ihr Vertrauen in Gott und sagt, mir geschehe, wie du möchtest. Das ist übrigens nicht das aufgebende, so ein aufgebendes, mir geschehe, wie du willst, ich kann ja sowieso nichts dran ändern, sondern das ist schon ein Vertrauen, sagt, okay, ich will das tun, was du sagst, aber wohin, weiß ich nicht. Ich gehe den nächsten Schritt, auch wenn ich den übernächsten nicht sehe. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, sich das alles schnell vom Leibe zu halten. Natürlich kannst du auch ganz schnell sagen, na Gott, ich lasse mich da drauf erst ein, wenn ich ein bisschen mehr sehe. Also vielleicht doch mindestens um die erste Ecke, dass ich so weiß, auf was ich mich einlasse, welche Schuhe ich anziehen muss oder welche Kleidung ich mitnehmen muss oder auf was ich mich vorbereiten muss, muss ich Vorräte mitnehmen oder einen Abschiedsbrief schreiben oder was auch immer. Ich hätte gerne die nächste Ecke gesehen. Damit kann man sich viel vom Leib halten. Da kann man viele Schritte gar nicht erst losgehen, weil man sagt, Gott, zeig mir doch erstmal noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wie ich mich selber kenne, mir wäre es eigentlich nie genug. Eigentlich würde ich am liebsten alles wissen, bevor ich mich trauen würde. Ich bin aber ausgerufen, loszugehen. Und dann gibt es noch einen dritten Schritt, den lesen wir erst ein paar Verse später erst als den Text, den ich vorgelesen hatte. Der kommt erst in dem Moment, als Maria ihrer Cousine begegnet, eben die mit Johannes dem Täufer schwanger war. Da gibt es ein Treffen und da sagt Maria nun noch mal was Neues. Lukas 1, Vers 46 und 47. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Das klingt doch ganz schön anders, oder? Am Anfang war es eher so dieses, naja, ist das hier echt? Der zweite Schritt war dann so ein, ich habe zwar keine Ahnung, was kommt, aber okay, ich gehe mal mit. Und jetzt heißt es, ich preise von ganzem Herzen den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott. Die anfängliche Skepsis ist überwunden. Sie hat es geschafft und ist zu tiefer Freude gekommen. Und hier Herz und Geist meint nicht verschiedene Teile in mir oder so, dass sie sagt, mein Herz ist zwar glücklich, aber der Rest irgendwie nicht, sondern das meinen sie als ganzer Mensch. Es erfasst vor Freude und sie kann sich darauf einlassen. Ihr Vertrauen umfasst ihr Fühlen, ihr Denken und ihr Wollen. Ich finde, dieses Erstaunen, das begegnet noch an anderer Stelle. Zum Beispiel in dem Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Ich möchte euch mal einen Vers davon vorlesen. Da heißt es, ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Das sind Worte eines strahlenden Glaubens. Und zwar nicht eines Glaubens, der immer gesiegt hat und super war, sondern es heißt hier, ich lag in tiefster Todesnacht, in finsterer Todesnacht. Was können wir nun von diesen drei Schritten, die Maria gegangen ist, für uns heute lernen? Ich denke, da gibt es vieles. Aber zwei Dinge möchte ich besonders rausgreifen. Und zwar das erste ist, dass der Weg eines Menschen oder dein eigener Weg im Glauben ein ganz individueller Weg ist. Ein ganz individueller Weg. Ich hatte mal einen Lehrer gehabt in Krieling, der hatte so einen Satz, da hatten wir früher mal drüber gelächelt und ich denke mir jetzt, das war eigentlich ein ziemlich guter Satz, der hat mal gesagt, Gott baut keine Reihenhäuser. Gott baut keine Reihenhäuser. Das heißt, Gott geht mit Menschen nicht nach Schema F vor. Nicht alle haben den gleichen Weg im Glauben, nicht alle haben den gleichen die gleichen starken Zeiten oder schwachen Zeiten. Nicht alle haben dieselbe Dauer, die es braucht, bis sie Jesus begegnen. Nicht alle haben den gleichen komplikationsfreien Weg. Es gibt ganz unterschiedliche Wege, die Gott mit Menschen geht. Den von Maria, den hätte sie sich, also ihren eigenen, hätte sie sich bestimmt auch anders vorgestellt und anders gewünscht. Und ihr müsst euch überlegen, diese Schritte ist sie gegangen, als sie schon geglaubt hat. Das ist nicht der Weg eines Nichtchristen zum Christen, sondern der Weg eines Christen mit dem Gott, an den sie glaubte, fertig zu werden oder zumindest sich mit ihm auseinanderzusetzen. Gott baut keine Reihenhäuser. Also wenn du dich jetzt fühlst und sagst, naja, vielleicht ist mein Glaube einfach ein bisschen seltsam, weil die anderen, der sieht irgendwie so anders aus für mich, wundere dich nicht darüber. Das ist Teil von Gottes Weg mit dir. Gottes Weg ist unterschiedlich mit den Menschen. Und das Zweite, Zweifel, Ungewissheit und Wagnis gehören zum Glauben dazu. Es gibt keinen Glauben ohne Wagnis. Es gibt keinen Glauben ohne den Mut zu haben, zu sagen, Gott, ich lasse mich auf diesen nächsten Schritt ein, auch wenn ich den übernächsten noch nicht sehe. Glauben ist erst da echter Glauben, wo er uns zum Vertrauen bringt und nicht, wo er uns nur dazu bringt, wahre Dinge zu sagen über Gott. Das ist noch kein Glaube. Im Grunde stehe ich in Bezug auf dieses Lied, ich stehe in seiner Krippen hier, stehe ich an der Krippe. Der Gottesdienst hat begonnen mit dem Lied Kommet ihr Hirten. Wir stellen uns in der Geschichte immer vor, dass hier in dieser Szene die Hirten knieten vor diesem Kind und diesem Kind begegnet sind. Dieses Lied, was wir auch gleich noch miteinander singen werden, heißt aber, ich stehe an deiner Krippen hier. Ich bin derjenige, der sich zu diesem Kind verhalten muss, zu dieser Weihnachtsbotschaft verhalten muss. Ich bin derjenige, der gerufen ist. Ich bin derjenige, der zum Glauben gerufen ist. Stell dir mal vor, du würdest jetzt in diesem Stall sitzen oder vielleicht knien auf dem dreckigen Stroh und vor dir wäre dieses Kind. Was würdest denn du sagen? Würdest du überhaupt was sagen? Was würde in dir vorgehen? Was würdest du denn denken? Wenn du da stehen würdest und nicht die Hirten, sondern du selbst, was würdest du tun? Ich lade euch ein, darüber nachzudenken und es in euch selber mitzubewegen, wenn wir jetzt gleich das nächste Lied miteinander singen würden. Amen.